Ja, ich freue mich, dass ihr da seid. Wir sind in der Apostelgeschichte im Kapitel 15 und es geht um den Sieg der Gnade heute. Der Sieg der Gnade. Sieg ist immer so ein Begriff irgendwie aus dem Krieg, oder? Also man hat Krieg, man kämpft und dann besiegt man jemanden, dann hat man gewonnen. Nun, das, was wir heute sehen werden, ist ein bisschen ein anderer Sieg. Es ist etwas anderes. Es geht nicht so sehr darum, jemanden zu besiegen, sondern es geht um einen Sieg, den man gemeinsam davonfährt. Das Apostelkonzil im Jahr 49 nach Christus. 49 nach Christus, kurz nach der ersten Missionsreise des Apostel Paulus, gab es große Probleme in den Gemeinden in Galatien. Das war diese Provinz, wo Paulus hauptsächlich unterwegs war mit seinem Team für die erste Missionsreise. Und da gab es neu gegründete Gemeinden, aber kurz nach Paulus kamen schon andere dahin in seinen Fußstapfen und die wollten ihr eigenes Ding durchziehen. Die erzählten diesen jungen Christen, ihr seid noch nicht gut genug. Schaut euch doch mal an, ihr müsst euch noch beschneiden lassen. Steht hier. Ihr müsst die Gesetze Mose halten, steht in Gottes Wort. Das ist Gottes Wort. Ihr könnt nicht einfach so, wie ihr seid, zu Gott kommen. Ihr seid zu schlecht. Ihr müsst erst besser werden. Und Paulus, der kämpft gegen diese Leute an. Der hat diese Christen zu Jesus geführt. Und die haben sich so sehr gefreut. Und jetzt auf einmal sollte das alles nichts wert sein. Und Paulus kämpft dagegen. Und deswegen zuerst wohl dann mit dem Galaterbrief, wo er diesen Gemeinden schreibt und sagt, Leute, ihr habt alles. Lasst euch nicht verunsichern von irgendwelchen Leuten, die behaupten, ihr müsstet noch irgendwas tun. Ihr seid vor Gott gerecht, aus Gnade. Und die Gnade reicht. Paulus kämpft dagegen an, aber die Pest von dieser Lehre lässt sich nicht ausrotten und führt zu viel Streit in den Gemeinden. Und deswegen schickt man schließlich 49 nach Christus eine Delegation nach Jerusalem. Das ist so die Quelle von diesen Leuten, von dieser Lehre. Die Menschen kommen alle immer von dort und die berufen sich immer auf die Gemeinde in Jerusalem und sagen, schaut mal, wir kommen aus Jerusalem, ihr müsst auf uns hören. Und jetzt sind sie dort in der Gemeinde und dort in der Gemeinde haben sie lange diskutiert. Die verantwortlichen Brüder, die Apostel, die Ältesten und dann auch die Gemeinde insgesamt. Und sie kamen zu folgendem Entschluss und den Entschluss, den lesen wir heute durch. Es ist zweimal sozusagen der gleiche Beschluss, der wird doppelt erwähnt, einfach vielleicht auch zur Sicherheit für uns. Und wir müssen uns das Ganze heute einmal durchlesen, das ist ein längerer Text, und zwar sind das die Verse 19 bis 29, 10 Verse. Im Kapitel 15, die Verse 19 bis 29. Und das ist hier jetzt sozusagen nach der Diskussion, nach all diesem, kommt jetzt der Beschluss. Was beschließt dieses Konzil? Was wird beschlossen und was gilt jetzt für alle Gemeinden? Jakobus spricht: Darum halte ich es für richtig, dass wir den Nichtjuden, die sich zu Gott bekehren, nicht unnötige Lasten aufbürden, sondern ihnen schreiben, dass sie folgende Dinge unterlassen sollen. Die Teilnahme an Götzenopfern, jede Form von sexueller Unmoral, den Genuss von nicht ausgeblutetem Fleisch und von Tierblut überhaupt. Denn diese Forderungen, die sich im Gesetz des Mose finden, werden von alters her in jeder Stadt gepredigt, weil das Gesetz jeden Sabbat in den Synagogen vorgelesen wird. Daraufhin beschlossen die Apostel und die Ältesten im Einvernehmen mit der ganzen Gemeinde, zwei Männer aus ihrer Mitte zusammen mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu schicken. Sie wählten Judas mit dem Beinamen Barsabas und Silas, führende Männer unter den Brüdern. Und sie verfassten mit ihnen das folgende Schreiben. Und jetzt der Brief, der an die Gemeinden geschickt wird. Die Apostel und die Ältesten, eure Brüder, grüßen ihre nicht-jüdischen Geschwister in Antiochia, in ganz Syrien und Zilizien. Wir haben gehört, dass einige aus unserer Gemeinde, ohne Auftrag zu euch gereist sind und euch durch ihre Lehren verwirrt und verunsichert haben. Nachdem wir in dieser Frage nun zu einer Meinung gekommen sind, haben wir beschlossen, zwei Männer von uns auszuwählen und zu euch zu schicken. Sie reisen zusammen mit unseren lieben Brüdern Barnabas und Paulus, die ihr Leben ganz für den Herrn Jesus Christus eingesetzt haben. Unsere beiden Abgesandten, Judas und Silas, werden euch mündlich alles bestätigen und erklären. Es erschien dem Heiligen Geist nämlich gut, und er führte auch uns zu dieser Überzeugung, euch keine größeren Lasten aufzulegen als die folgenden unerlässlichen Dinge. Haltet euch von Götzenopfern fern, verzehrt kein Tierblut und kein Fleisch, das nicht ausgeblutet ist, hütet euch vor sexueller Unmoral. Wenn ihr euch vor diesen Dingen in Acht nehmt, werdet ihr Recht tun. Lebt wohl. Soweit der Brief. Und wir schauen uns das Ganze an unter der Überschrift der Sieg der Gnade. Ich habe vorhin schon gesagt, Sieg hat immer so das Gefühl von Krieg. Also man führt Krieg und dann gibt es jemanden, den man besiegen muss oder etwas. Und wenn man das dann besiegt hat oder diesen jemand, dann ist er der Verlierer und wir sind die Gewinner. Wenn man von dem Sieg der Gnade spricht, dann hat es so einen Beigeschmack irgendwie von Krieg und Blutvergießen. Aber wenn wir das auf die Gemeinde übertragen, dann müssen wir vorsichtig sein. Das Bild von Krieg innerhalb der Gemeinde ist ein Bild, was eigentlich nicht wirklich passt für die Gemeinde. Wir müssen vorsichtig sein. Jesus, sein Wille für seine Jünger war, als er sich verabschiedet von seinen Jüngern, sagt er, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Und daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also was die Gemeinde Gottes vor allem auszeichnen soll, ist, dass sie sich einander lieben. Da passt das Bild von Krieg miteinander führen, dass wir verschiedene Fraktionen haben, die miteinander im Krieg stehen, im Clinch, und die dann einander besiegen oder besiegt werden. Das Bild passt so in dem Sinne gar nicht. Gibt es Verlierer und Gewinner in der Gemeinde? Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich glaube, dass es in der Gemeinde immer nicht so, es ist nicht besonders klug, meiner Ansicht nach, in der Gemeinde Abstimmungen durchzuführen über wichtige Dinge. Weil wenn wir abstimmen, dann gibt es immer die Leute, die gewinnen und die Leute, die verlieren. Aber das, in der Gemeinde soll es so nicht sein. In der Gemeinde haben wir nicht Verlierer und Gewinner, sondern wir alle wollen gewinnen. Und das ist auch so ein bisschen hier, wie wir das hier verstehen sollen. Der Sieg der Gnade ist nicht ein Sieg von der einen Gruppe über die Verlierer in der anderen Gruppe, sondern der Sieg der Gnade ist ein Sieg der ganzen Gemeinde. John Stott fasst das Apostelkonzil, also den Brief, den wir hier lesen und das, was da im Apostelkonzil gemacht wurde, er fasst es ganz interessant zusammen. Er schreibt, dass es, also das Apostelkonzil, hat einen doppelten Sieg errang. Es war ein Sieg der Wahrheit, indem es das Evangelium der Gnade bestätigte. Und es war ein Sieg der Liebe, indem es die Gemeinschaft durch einfühlsame Zugeständnisse gegenüber gewissenhaften jüdischen Bedenken bewahrte. Also der Sieg, von dem wir in der Gemeinde reden, wenn die Gemeinde einen Sieg feiert, dann sieht der Sieg so aus. Es ist ein doppelter Sieg. Es ist ein Sieg der Wahrheit und ein Sieg der Liebe. Beides gehört dazu. In Diskussionen in der Gemeinde ist unser Ziel nicht einfach nur der Sieg der Wahrheit. Wenn in unserer Gemeinde, wenn wir ein Problem haben und wir diskutieren das aus und wir versuchen eine Lösung zu finden, dann geht es uns nicht einfach nur darum, die Wahrheit rauszufinden. Wer hat Recht und wer hat Unrecht? Das wäre nur der Sieg der Wahrheit. Wenn die Wahrheit alleine siegt, dann enden wir in toter Orthodoxie. Also wir sind dann zwar rechtgläubig, aber wir haben auf dem Weg dahin alle umgebracht. Das ist aber nicht das Ziel von der Gemeinde. Dann sind wir so wie die Gemeinde in Ephesus in der Offenbarung, in den Sendschreiben. Da schreibt Jesus an die Gemeinde und sagt, ich habe gegen euch, dass ihr die erste Liebe verlassen habt. Ihr macht alles richtig, ihr wisst alles richtig, ihr wisst die richtigen Worte und alles, ihr wisst alles. Aber ihr liebt nicht, ihr liebt mich nicht, ihr liebt einander nicht. Und dann seid ihr nicht meine Gemeinde. Ich werde euren Leuchter von seiner Stelle stoßen, wenn ihr nicht zur Liebe zurückfindet. Wenn ihr einfach nur noch Recht habt, wenn ihr einfach nur noch das Richtige sagt und die richtigen Sachen und die richtige Wahrheit wisst, aber mehr nicht, dann seid ihr nicht meine Gemeinde. Wir als Gemeinde, wir streben immer einen zweifachen Sieg an. Wir kämpfen für zwei Ziele, für zwei Siege, nämlich den Sieg der Wahrheit und für den Sieg der Liebe. Und das ist ganz schön, weil genau das wir hier an diesem Beispiel in der Apostelgeschichte sehen. Es war eine ganz gefährliche Situation. Da ist die Gemeinde und da sind diese Völker, die gar nicht zusammenpassen. Die Juden und die Heiden passen unendlich gar nicht zusammen. Das hat sich, die Juden konnten, also die Juden, wenn sie nicht Christen waren, konnten sie nicht mal in einem Haus sein mit den Heiden. Und dann, als sie sich bekehrt haben, war das unheimlich schwer für sie zusammenzukommen. Wir haben letztes Mal schon die Stelle gelesen aus dem Galaterbrief, wo Paulus sagt, sogar Petrus hat mit angefangen mit diesem ganzen schlimmen Ding, dass er sich abgesondert hat. Dass er mit den Heiden nicht mehr konnte, weil die so schlechte Sachen, so komische Sachen gegessen haben oder sich so komisch benommen haben. Und sogar Petrus konnte nicht mehr mit denen. Also für die Gemeinde war das ein riesiges Problem. Und dann gab es diese Konflikte. Die müssen sich an uns anpassen. Und die einen sagen, ja, aber wieso? Paulus sagt, wir müssen nicht. Und dann gab es so einen riesigen Streit. Und die Gemeinde hatte zwei Möglichkeiten. Also ich meine, die könnten sich teilen, gell? Aber das wäre dann nicht im Sinne Jesu gewesen. Das wäre nicht ein Sieg der Liebe. Das wäre ein getrennte Wege, ja. Vielleicht hätte man dann Ruhe gehabt. Aber die Liebe hätte nicht gesiegt. Die Gemeinde damals hat es anders gemacht. Und das Erste, und wir schauen uns hier das jetzt aus diesem Blickwinkel an. Wir schauen uns an, wie siegt hier die Wahrheit und wie siegt hier die Liebe. Als Erstes erklärt uns Jakobus, wie sie auf diese Erklärung gekommen sind. Wie kommt es zu dieser Erklärung, zu diesem Brief? Wieso darf die Gemeinde so etwas denn sagen? Das ist eine theologische Aussage. Die sagen, so ist es und nicht anders. Aber wieso kommen sie darauf? Wie kommen sie darauf? Wie wird so eine Entscheidung getroffen? Jakobus steht auf und er sagt, darum halte ich es für richtig. Und dann kommt diese ganze Erklärung. Was muss jetzt gemacht werden? Darum halte ich es für richtig. Und die Frage ist, wenn da ein Darum steht, müssen wir immer fragen, warum? Also, warum jetzt? Weil dann verstehen wir, was Jakobus meint. Und dann verstehen wir, wie Jakobus auf seine Aussage kommt. Wir haben uns die Argumente letztes Mal angeschaut. Als Erstes war Petrus sein Argument. Petrus hat erzählt, wie der Heilige Geist es geführt hat, dass die Heiden in die Gemeinde kommen. Ihr könnt euch noch erinnern, die Geschichte mit Cornelius. Petrus ist auf dem Dach und der Heilige Geist lässt ihn ein Tuch sehen mit unreinen Tieren drin. Und Petrus sagt, Petrus iss. Und Petrus sagt, ich werde es niemals essen. Nie. Wir dürfen das nicht essen, es ist unrein. Und der Heilige Geist, also Jesus, sagt ihm, was ich für rein erklärt habe, das nenne du nicht unrein. Und Petrus muss lernen, dass die, die er früher unrein gehalten hat, die wurden rein gemacht. Jesus kann das. Er kann die Unreinen rein machen. Und die dürfen jetzt in die Gemeinde. Und Petrus darf ihnen das nicht verwehren. Petrus hat es gelernt. Der Heilige Geist hat ihm das aufgezeigt. Und Petrus hat es der Gemeinde erklärt. Er sagt, das war das, was der Heilige Geist mir offenbart hat. Ich bin ein Apostel Jesu Christi und er hat mir das gezeigt. Danach ist Jakobus aufgestanden und Jakobus hat es nochmal überprüft. Er hat das Alte Testament rausgeholt, einen der Propheten. Und er hat gesagt, schaut mal, im Propheten Amos ist es bestätigt. Der Prophet Amos redet genauso davon, dass eines Tages die ganze Welt, alle Völker zu Gott kommen werden. Sie werden alle Gott suchen. Und deswegen passt das, was im Alten Testament steht, zu dem, was uns jetzt durch den Heiligen Geist offenbart wurde. Und deswegen müssen wir das so annehmen. Wir dürfen uns Gott nicht in den Weg stellen. Und jetzt sagt Jakobus, und darum, weil hier alles dafür spricht, alles, was wir nachlesen können, darum halten wir Folgendes für richtig. dass wir den Nichtjuden, die sich zu Gott bekehren, keine unnötigen Lasten auflegen. Wisst ihr, das Interessante ist, dieser Beschluss wird eigentlich von der Gemeinde einstimmig übernommen. Die ganze Gemeinde, also es sind hier nicht nur die Ältesten und nicht die nur die Apostel, die das ausdiskutieren und das dann verkündigen, sondern die ganze Gemeinde steht dahinter. Alle. Auch die aus den Pharisäern, die sich bekehrt haben. Auch die stehen dahinter. Warum? Weil die Argumente, die Petrus und Jakobus bringen, biblisch sind, weil man ihnen nicht widersprechen kann, weil das dann tatsächlich da steht. Das ist wirklich das, was der Heilige Geist gesagt hat. Schaut mal, unten steht im Vers 28, steht ja nochmal das Gleiche, nur ein bisschen ausführlicher, und dann steht hier Vers 28, es erschien dem Heiligen Geist gut und er führte auch uns zu dieser Überzeugung. Also achtet mal auf die Formulierung, da ist etwas, was dem Heiligen Geist gefällt. Da ist etwas, was Gott gefällt. Er will das in seiner Gemeinde haben. Wisst ihr, und für uns als Gemeinde ist es wichtig, wenn wir die Wahrheit wissen wollen, dann müssen wir rausfinden, was will Gott für seine Gemeinde? Was gefällt dem Heiligen Geist? Wenn wir ein Problem haben in der Gemeinde, eine Frage, die aufkommt, dann ist das immer unsere Frage. Was gefällt dem Heiligen Geist? Was will Gott von uns? Und diesen Willen Gottes, den gilt es zu finden. Und dieser Wille Gottes, der ist nicht relativ, also wie heute die Gesellschaft uns das sagt, das ist eindeutig. Der Wille Gottes ist klar. Also die Dinge, die Gott offenbart hat in seiner Schrift, das ist eindeutig für uns. Und diesen Willen müssen wir finden. Und genau das ist hier passiert. Die Gemeinde hat sich getroffen, die hat gesagt, wir wollen rausfinden, was will Gott? Was sagt der Heilige Geist? Wie wird er uns führen? Was ist sein Wille? Und sie finden das raus und wir haben vorhin schon gesagt, wie führt der Heilige Geist sie zu dieser Überzeugung? Durch das Zitat im Alten Testament. Dadurch, dass Jakobus aufsteht und sagt, schaut mal hier, Amos 12, Vers 9 oder so, da steht das geschrieben. Das bedeutet, der Heilige Geist zeigt uns seinen Willen. Nicht durch eigene Anstrengung oder durch Klugheit haben die Propheten gesprochen, sondern vom Geist Gottes gedrängt haben die Propheten gesprochen. Und deswegen, das sind die Worte des Heiligen Geistes. Das ist der Wille des Heiligen Geistes. Wenn wir das lesen, dann wissen wir, was der Heilige Geist will. Und das Gleiche gilt auch für das, was Petrus erlebt hat. Petrus hat ja das Gleiche erlebt. Der Heilige Geist hat ihm diese Dinge so geoffenbart. Und für uns ist das jetzt ein bisschen schwer, weil wir sind jetzt in einer anderen Zeit. Wir sind nicht mehr in der Zeit der Apostel. Jetzt ist die Offenbarung Gottes vollständig, sozusagen. Zu Petrus Zeiten oder hier zu der Apostelgeschichte Zeiten waren viele Briefe noch nicht geschrieben, sondern da wurde das noch geoffenbart. Da hat Gott noch durch den Heiligen Geist, durch die Propheten gesprochen und sein Wort so aufschreiben lassen. Aber dieses Wort ist jetzt vollständig. Das ist mit der Offenbarung abgeschlossen. Das glauben wir. Und deswegen ist das sozusagen, wir könnten jetzt sagen, das, was Petrus mit dem Heiligen Geist erlebt hat, das ist Neues Testament. Und so findet die Gemeinde den Willen Gottes, den Willen des Heiligen Geistes. Sie sagt, das steht im Neuen Testament, das steht im Alten Testament, das passt zusammen und deswegen halten wir uns da dran. So wird es sein. Und dann kann auch niemand etwas dagegen sagen. Wisst ihr, so wie der Heilige Geist die Gemeinde zur Wahrheit geführt hat, also das, was sie hier sagen, der Heilige Geist hat uns dahin geführt, so will der Heilige Geist auch heute seine Gemeinde führen. Auch heute will er uns zu seiner Wahrheit führen. Wisst ihr, ich stelle mir das immer so vor, wisst ihr, manchmal haben die Leute so ein Problem und die sagen, ja, ich will so gerne tun, was Gott will, aber ich weiß nicht, was er will. Und dann sind sie verzweifelt und sie laufen ihr ganzes Leben da und können nie irgendwas tun, weil sie wissen immer nicht, was will Gott eigentlich von mir. So als ob Gott sozusagen uns immer so vorhält und sagt, Roman, ich will aber, dass du genau tust, was ich will. Aber ich sag dir nicht, was ich will. Find's irgendwie raus, ich werde es dir nicht sagen. So ist Gott nicht. Gott will uns zeigen, was sein Wille ist. Gott will, dass wir wissen, was richtig und falsch ist. Gott will, dass wir den richtigen Weg finden. Und im Jakobusbrief steht, wenn wir Gott bitten um Weisheit, dann wird er sie uns geben. Wenn wir wirklich tun wollen, was Jesus von uns möchte, wenn wir wirklich wissen wollen, was der Heilige Geist will, dann wird er uns in seine Wahrheit führen. Die Frage ist, wie kommen wir dazu? Und wenn wir uns an das halten, was hier steht, dann bedeutet das, wir suchen das, was der Heilige Geist durch seine Propheten und Apostel uns aufgedeckt hat. Und wir versuchen, wir diskutieren miteinander, wir ringen um diese Wahrheit, wir erklären uns diese Dinge gegenseitig, wir erinnern uns an bestimmte Schriftstellen, wir erinnern uns gegenseitig an die Schrift. Wisst ihr, und da, wo der Heilige Geist deutlich spricht, da, wo er klar uns Dinge aufmacht, da muss die Gemeinde klar und deutlich und mit Autorität sprechen. Das ist unsere Aufgabe. Wir finden das gemeinsam raus, durch Gespräch, durch Studieren, durch Diskussionen. Wir finden raus, was Gottes Wille ist. Und da, wo wir uns dann sicher sind, da stellen wir uns dann dahinter. Da werden wir dann stehen und mit Autorität auch darauf stehen. Da, wo der Heilige Geist seinen Willen nicht klar offenbart. Und es gibt Dinge, die nicht so eindeutig sind, nicht so einfach sind. Da müssen wir auch als Gemeinde vorsichtig sein. Da dürfen wir nicht mit Autorität sprechen, da müssen wir uns zurückhalten. Weil wir dürfen nur die Dinge, die der Heilige Geist wirklich will und sagt und uns auch zeigt, die dürfen wir mit Zuversicht und mit Autorität sprechen. Wisst ihr, das Schöne daran ist ja, der Heilige Geist hat das alles hier geschrieben. Und der Heilige Geist ist heute noch lebendig und wirksam. Der wirkt in uns. Er selber wirkt in dir und in mir, wenn wir das lesen. Wenn du Christ bist, wenn du wiedergeboren bist, dann lebt der Heilige Geist in dir. Und wenn du das liest, dann sind es seine Worte. Und wer könnte sie besser erklären als er selber, der das so schreiben hat lassen? In dem Korintherbrief steht, für die natürlichen Menschen sind es einfach nur Worte, sind Buchstaben, Worte und Ideen. Aber für den geistlichen Menschen, für den werden diese Wahrheiten aufgemacht. Sie bedeuten etwas, weil er den Lehrer hat, der ihm das beibringt, zu verstehen. Wisst ihr, deswegen ist es so wichtig, dass wir alle in der Gemeinde, dass wir fleißig in der Bibel lesen. Weil wenn du den Heiligen Geist hast, dann wird er dich in diesem Wort führen. Und dann wirst du einen Beitrag leisten können in der Gemeinde. Dann wirst du Dinge verstehen und du wirst sie anderen sagen können. Weil der Heilige Geist sie dich lehrt, diese Dinge. Der Heilige Geist wird uns dann gemeinsam zu Überzeugungen führen. Er wird uns seinen Willen erklären, wenn wir miteinander um die Bedeutung dieser Schrift ringen. Und genau das hat die Gemeinde getan. Es war eine lange Diskussion, aber am Ende hat die Wahrheit hier gesiegt. Das wurde allen in der Gemeinde klar und deutlich. Und deswegen haben sie gesagt, es ist ganz einfach, dass wir stehen alle dahinter. Die Gnade allein reicht. Die Heiden müssen nichts mehr tun. Wisst ihr, ich habe vorhin gesagt, in der Gemeinde geht es nicht nur um die Wahrheit, sondern auch um die Liebe. Und voll oft spielen wir das gegeneinander aus. Also wir sagen ja, okay, wir müssen liebevoll sein. Und dann sagen wir lieber nichts. Das ist nicht das, was die Gemeinde macht. Also die Gemeinde redet die Wahrheit ganz offen, ganz klar. Sie sprechen die Missstände ganz, ganz deutlich an. Die Wahrheit wird nicht verkürzt. Nein, die sagen, das Gesetz ist eine unnötige Last. Und sie darf den Heiden nicht aufgebürdet werden. Wisst ihr, für uns ist das, wir lesen das so und für uns berührt es jetzt gar nicht. Also da steht, darum halte ich es für richtig, dass wir den Nichtjuden, die sich zu Gott bekehren, nicht unnötige Lasten aufbürden. Und wir sagen, ja klar, ist ja logisch, warum sollten wir uns beschneiden lassen und so. Machen wir natürlich nicht. Aber für die Menschen damals war das schon sehr angreifend. Wisst ihr, stellt euch vor, diese Gläubigen aus den Pharisäern, denen das so wichtig war, das Gesetz Mose, sie haben ihr ganzes Leben dafür gegeben. Die kannten das auswendig, zu großen Teilen. Sie haben ihr ganzes Leben, 50, 60 Jahre lang, alles getan, damit Gottes Gesetz eingehalten wird. Und jetzt kommt so eine Formulierung, unnötige Lasten, das ist das Gesetz. Das Gesetz Mose. Und sie sagen, nein, so darfst du doch nicht über das Gesetz Mose reden. Das Gesetz Mose ist doch keine unnötige Last. Und sie mussten wahrscheinlich schlucken. als sie das gehört haben. Aber trotzdem haben sie gesagt, doch, es ist die Wahrheit und wir stehen dahinter. Es ist die Wahrheit, die der Heilige Geist uns gezeigt hat in seinem Wort und durch seine Führung. Und deswegen stehen wir dahinter. Diese Last darf den Christen nicht mehr aufgebürdet werden. Aber wisst ihr, die Gemeinde geht sogar noch weiter. Also die sagen nicht nur diese Sachen so ganz deutlich, sondern sie sagen, also hier in dem Schreiben, die Apostel und die Ältesten, eure Brüder, grüßen ihre nichtjüdischen Geschwister in Antiochia, ganz Syrien und Zilizien. Wir haben gehört, dass einige aus unserer Gemeinde ohne Auftrag zu euch gereist sind und euch durch ihre Lehren verwirrt und verunsichert haben. Die Gemeinde weist diese falschen Lehrer zurecht. Diese falschen Lehrer haben die Menschen verwirrt und haben gesagt, ja, aber wir kommen von Jerusalem. Und jetzt werden die Christen aus den Völkern von Jerusalem gedeckt. Wisst ihr, die Irrlehrer, für die war das keine schöne Botschaft, was sie hier gehört haben. Wir sagen immer Irrlehrer, wisst ihr, dann denken wir, das waren so ganz böse Menschen, die ganz viel Schreckliches getan haben. Das waren nicht immer nur ganz böse Menschen, die Schreckliches getan haben, sondern es waren Christen, die Dinge falsch verstanden haben oft. Das waren Christen, die Freunde hatten in Jerusalem, Brüder und Schwestern, Verwandte. Und die waren unterwegs und sie waren verbunden mit der Gemeinde. Die haben gesagt, wir gehören zu Jerusalem. Und die haben gedacht, Jerusalem steht hinter uns. Und jetzt auf einmal so eine kalte Dusche. Solche harten, eigentlich, das sind harte Worte, wenn man so will, oder? Wenn du einer von diesen bist, du hast gedacht, die in Jerusalem sind deine Freunde. Du hast immer aufgeschaut zu Jakobus. Jakobus ist was Besonderes. Und jetzt kommt von Jakobus dieses, dass er mit dir nichts zu tun hat. Dass du auf eigene Faust unterwegs bist. Das ist eine harte Wahrheit. Das war sicher nicht angenehm für die. Aber trotzdem war es nötig, das zu sagen. Die Wahrheit musste klar und deutlich gesagt werden. Und diese Leute wurden in ihre Grenzen gewiesen. Auch wenn das manchmal für manche schwer war. Aber ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt. Ich glaube, dass die Gemeinde versucht hat, das ganz, ganz sanft zu sagen. Also sie machen ja die nicht nieder oder so. Sie sagen noch nicht mal, dass es schreckliche Irrlehrer sind, sondern sie sagen nur, dass ihre Lehren nicht richtig sind. Sie sind nicht in unserem Auftrag und sie verwirren und verunsichern nur. Hört nicht auf sie. Sie erniedrigen die anderen nicht. Und das ist für mich so, wo wir jetzt langsam zum zweiten Punkt kommen. Der Sieg der Wahrheit, der kommt immer zusammen mit dem Sieg der Liebe. Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal versucht, wenn zwei Parteien streiten, also wenn die wirklich heftig im Krieg miteinander sind und wenn man dann versucht, Frieden zu stiften, dann geht es manchmal gar nicht mehr, dass die an einem Tisch sitzen, weil dann ist nur Krieg die ganze Zeit. Und dann schaut man, dass die getrennt sind und dann geht man zu den einen und redet mit denen, dann geht man zu den anderen und redet mit denen. Und wisst ihr, das Interessante ist, es kommt eigentlich immer die gleiche Aussage. Also dann gehst du zu denen und die sagen, ja, die haben so und so gesagt und dieses und jenes gesagt. Und dann gehst du zu den anderen und die sagen, ja gut, aber die haben das und das getan und so und hier und dieses und jenes. Und dann, das ist so eine unendlich lange Spirale des Verderbens. Und irgendwie, wenn man so will, wenn man die einen anhört, dann merkt man, okay, irgendwie haben die schon recht. Schon doof, was die da sagen. Und dann geht man zu den anderen und hört sich die an. Und dann denkt man, ja gut, die haben auch recht. Schon doof, was die da machen. Es kommt immer aufs Gleiche raus. Jeder hat irgendwie immer recht und jeder ruht sich auf seinem Recht aus. Ich habe recht und deswegen bin ich nicht schuld, wenn alles hier den Bach runtergeht. Der andere ist schuld. Ich sage die Wahrheit. Ich bin im Recht. Ich darf das. Niemand kann mir das verbieten. Wieso verbietet er mir das? Wieso nimmt er mir das weg? Wieso darf ich das nicht? Wieso das nicht? Wisst ihr, und wenn wir die Bibel lesen, dann werden wir merken, man kann zwar im Recht sein, aber man kann Unrecht tun. Ich habe vielleicht die Wahrheit, aber wie ich sie gebrauche, ist Unrecht. Es reicht nicht aus, dass ich Recht habe. ich muss dieses Recht auch auf eine rechte Weise einsetzen und ausleben. Und wenn wir jetzt die Gemeinde hier anschauen, wie die Gemeinde das macht, dann versucht die Gemeinde, das auf eine gute Art und Weise umzusetzen. Sie sagen die Wahrheit, und die Wahrheit, die schmerzt manchmal. In diesem Fall werden einige Leute Schmerzen haben. Aber die Gemeinde versucht es auf eine gute Art und Weise umzusetzen. Sie formulieren das klar und deutlich, aber nicht hart und lieblos. Sie sagen, was gesagt werden muss, aber sie versuchen, niemanden zu erniedrigen. Die falschen Lehrer, wenn ihr das so seht, die werden gar nicht wirklich angegriffen. Die Formulierung, also wie das gemacht wird, die konzentrieren sich eher auf die positive Bestätigung der Wahrheit. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn jemand polemisch unterwegs ist. Polemisch bedeutet, dass man den anderen niedermacht, sodass man zeigt, wie dumm der ist, wie dumm das ist, was die sagen und wie dumm das ist, was die glauben. Das könnte man machen. Man könnte das zeigen, wie dumm die Judaisten sind. Aber das macht die Gemeinde nicht, weil sie es nicht nötig hat und weil sie es nicht will, weil sie will nicht gewinnen gegen die anderen. Sie will nicht einfach nur, dass die Wahrheit siegt, sondern sie will, dass die Liebe siegt. Und so, in diesem Geist ist auch dieser ganze Auftrag hier zu sehen. Wir kommen jetzt zu dem zweiten Teil, also richtig zu dem zweiten Teil, zu dem Sieg der Liebe. Der Sieg der Liebe, den lesen wir in dieser Aufforderung. Also das Erste, was gilt, ist, die Nichtjuden dürfen keine unnötigen Lasten haben. Und jetzt kommt aber noch der zweite Teil, und zwar im Vers 20. Sondern ihnen schreiben, dass sie folgende Dinge unterlassen sollen. Die Teilnahme an Götzenopfern, jede Form von sexueller Unmoral, der Genuss von nicht ausgeblutetem Fleisch und von Tierblut überhaupt. Nun, wenn wir das lesen, jetzt seid mal ganz ehrlich, wenn ihr das liest, glaubt ihr dann, also dann denkt man doch nicht so, ah ja, die Gnade allein reicht. Sondern man denkt ja, die Gnade plus diese vier Dinge. Es kommt so ein bisschen so rüber, oder? Die Gnade reicht, aber diese vier Dinge muss man auch machen. Keine unnötigen Lasten, aber diese vier Sachen, die gehören schon dazu. Aber wir müssen genau lesen. Wir müssen genau lesen, was da steht. Da steht, sondern ihnen schreiben, dass sie folgende Dinge unterlassen sollen. Und dann kommen die Dinge und dann, denn. Und was steht dann nach dem Denn? Das Denn sagt, gibt uns die Erklärung, warum müssen diese Dinge unterlassen werden. Jakobus erklärt ganz genau, wieso das so gemacht werden muss. Und jetzt, ich gebe euch mal ein Beispiel. Schaut mal, da steht ja nicht, sondern ihnen schreiben, dass sie folgende Dinge unterlassen sollen, denn wenn sie das machen, sind sie gut genug. Das steht da nicht. Und da steht auch nicht, schreibe, dass sie folgende Dinge unterlassen sollen, denn dann gefallen sie Gott. Das steht auch nicht da. Da steht eine andere Begründung. Warum sollen sie das tun? Da steht hier, denn Mose hat von alter Zeit her in jeder Stadt solche, die ihn verkünden, da er in den Synagogen an jedem Sabbat vorgelesen wird. Und wisst ihr, ich finde diese Stelle nicht besonders einfach. Und deswegen glaube ich, dass wir uns an dem festhalten müssen, was wir haben. Und das, was am deutlichsten und am klarsten ist, ist eben diese Struktur. Es gibt die Aufforderung, diese vier Dinge müssen die Heiden machen. Und dann wird uns der Grund genannt, warum. Denn Mose hat von alters her in jeder Stadt solche, die ihn verkünden, da in den Synagogen und an jedem Sabbat gelesen wird. Was bedeutet das jetzt? Wisst ihr, wer sind denn diese Menschen? Wer liest denn jeden Sabbat in der Synagoge das Gesetz des Mose? Das sind die Juden. Und die Juden waren damals über das ganze Römische Reich verteilt. Und es gab in allen großen Städten, oder in den meisten großen Städten wohl Synagogen, wo die Juden sich getroffen haben, wo sie das Gesetz Mose gelesen haben, so wie es hier steht, und wo sie sich daran gehalten haben. Sie haben ihren Glauben mitgenommen im ganzen Römischen Reich. Und jetzt kam die Gemeinde dazu und wir haben gelesen, wie Paulus Mission gemacht hat. Er ist immer zuerst in die Synagoge gegangen. Warum? Weil dort sind die Menschen, die Gott schon kannten, die das Alte Testament kannten, die auf den Messias gewartet haben. Sie sind die Ersten, die es am leichtesten verstehen, die Botschaft von Jesus. Und zu ihnen zuerst hat Paulus gepredigt. Und deswegen war die Gemeinde, meistens bestand sie aus Juden, und dann kamen noch die Leute aus den Völkern dazu, die das auch verstanden haben, die Jesus auch gerufen hat. Und dann wurde die Gemeinde, war die Gemeinde so eine Mischung aus Juden und aus Heidenchristen. Und wisst ihr, wenn man so will, wegen diesen Leuten, wegen denen, die von alters her Mose verkünden, wegen denen sollen diese vier Dinge ganz besonders beachtet werden von den Heidenchristen. Keine Last ist ihnen aufgelegt. Sie sind frei in der Gnade. Kein Gesetz gilt für sie. Das Gesetz Mose müssen sie nicht erfüllen. Aber weil es dort in allen Städten, wo es Christengemeinden gibt, auch die Juden gibt, deswegen sollen sie aus Rücksicht auf die, sollen sie diese Dinge einhalten. Und das ist, glaube ich, die einfachste Erklärung oder die Erklärung, die am meisten mit dem zusammenpasst, was hier steht. Dass der Grund dafür eben genau diese Rücksichtnahme ist auf die Judenchristen. Und wenn wir uns das so vorstellen, wie das damals in der Gemeinde war, oder gehen wir einfach mal diese Dinge durch, also hier der Punkt A, die Teilnahme an Götzenopfern oder an Götzenopfern teilnehmen, da geht es wahrscheinlich gar nicht mal so sehr darum, dass die Christen nicht in den Götzen in den Tempel gehen sollen und dort Götzen opfern sollen. Ich meine, das ist ja klar, machen sie ja sowieso nicht. Wahrscheinlich ging es eher darum, um eine andere Sache. Und zwar war das damals so, man hat ja in den Tempeln immer viel geopfert. Und das Fleisch, was dort geopfert wurde, den Götzen, das haben die Priester bekommen, die Götzenpriester. Und die haben dieses Fleisch dann auf dem Fleischmarkt verkauft. Und das war gutes Fleisch und günstiges Fleisch, weil die ja viel davon hatten. So, und jetzt, dort hat man am billigsten und am besten Fleisch kaufen können, bei diesen Menschen. Und jetzt, die Juden haben aber mit diesem Fleisch ein riesiges Problem gehabt. Für sie war Götzendienst schrecklich und sie haben sich, soweit sie konnten, von sowas ferngehalten. Sie haben versucht, niemals so ein Fleisch zu essen. Nie. Und sie haben lieber kein Fleisch gegessen, bevor sie aus Versehen solches Fleisch gegessen haben. Und jetzt stellt euch eine christliche Familie vor. Diese christliche Familie, die haben sich gerade bekehrt. Und sie gehen jetzt in die Gemeinde. Dort in der Gemeinde gibt es das Liebesmahl, sozusagen das Abendmahl. Damals haben sie alle Essen mitgenommen und haben dort gemeinsam gegessen. Und diese Familie, die kauft Fleisch wie immer. Die haben ihr Leben lang Fleisch gekauft auf dem Fleischmarkt. Dort bei dem Händler, wo sie immer Fleisch gekauft haben. Und das hat sie, das war Fleisch. Natürlich, das war aus einem Götzentempel und so, aber es hat ihnen nichts ausgemacht. Es war nur Fleisch für sie. Sie haben das schon immer so gemacht. Und sie kaufen jetzt dieses Fleisch auf dem Markt, dieses gute, günstige Fleisch, und dann gehen sie zum Abendmahl, zum Liebesmahl in die Gemeinde, und dort legen sie das dann, man teilt dann gemeinsam dieses Mahl des Herrn und isst und trinkt zusammen. Aber für die Juden, für die Gläubigen aus den Juden war das ein riesiger Anstoß, ein großes Problem. Die konnten das nicht. Die konnten es mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren. Die haben sich unheimlich schwer getan damit. Und ich glaube, oder ich denke, dass das, weil wenn wir auch die anderen Briefe lesen, dann wird es immer, ist das immer wieder ein Problem für die Christen gewesen. Und ich glaube, dass hier genau so etwas auch gemeint ist. Liebe Heiden, ihr seid frei. Kein Gesetz ist euch auferlegt. Aber haltet euch fern von diesem Fleisch. Schaut, dass ihr das meidet aus Liebe zu denen, weil ihr wollt doch Gemeinschaft haben. Ihr wollt in einer Gemeinde sein. Ihr wollt an einem Tisch zusammen essen. Und das ist für die gläubigen Juden ein großes Problem. Und deswegen nehmt Rücksicht darauf. Haltet euch davon fern. Nicht eine Forderung des Gesetzes, sondern eine Forderung der Liebe ist das. Dann das nächste, jede Form von sexueller Unmoral. Nun, sexuelle Unmoral ist sowieso grundsätzlich zu meiden. Selbst in der Gnadenzeit, in der wir leben, heißt es nicht, dass wir jetzt sexuell Unmoral einfach, das können wir jetzt einfach machen, weil wir leben ja in der Gnade. Das sei ferne. Aber das, was wir hier lesen, ist, der Gemeinde war es wichtig, den Christen das nochmal zu sagen und sagen, schaut mal, die Juden sind da besonders empfindlich. Deswegen achtet darauf, dass ihr so etwas, sexuelle Unmoral, ganz besonders meidet. Ich kann mir das am besten vorstellen, ich weiß nicht, ob man kann das vielleicht so ein bisschen vergleichen mit dem Fasching. Wenn man Fasching feiert, dann ist es ein Fest, wo wir Christen nicht immer gut dabei sein können. Weil was gehört denn zu diesem Fest? Also ganz, ganz viel Alkohol, meistens sexuelle Ausschweifungen und solche Dinge. Also das sind Feste, die nicht unbedingt passend sind. Und damals war das noch viel heftiger. Also die Feste, die in den römischen Städten gefeiert haben, also wenn die sowas gefeiert haben, dann ging das da ordentlich zur Sache. Und jetzt stellt euch mal da einen von diesen Neubekehrten vor, einen hat vielleicht einen höheren Posten in der Stadt und der ist auch auf diesen Festen dabei. Er macht nicht mehr mit, aber er ist dabei. Und da machen sie solche Dinge. Und dann kommt hier der Brief und da steht, halte dich fern von sowas. Wenn auf diesen Festen sexuelle Unmoral praktiziert wird, wenn die da Orgien feiern und so, und auch wenn du nicht mitmachst, natürlich machst du nicht mit, aber geh da einfach nicht hin. Du würdest den Menschen, vor allem den jüdischen Geschwistern, das sehr viel leichter machen, weil sie ein großes Problem damit haben. Sie haben das schon immer verabscheut und verachtet. Und wenn du jetzt auch auf diesem Fest bist, auch wenn du nicht mitmachst, auch wenn du rechtzeitig gehst oder so, ist es für sie schwer, das anzunehmen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was sie den Christen hier mitgeben wollten. Und ich weiß nicht, ob ihr jetzt, was ihr so für ein Gefühl habt. Ich glaube, das sind jetzt keine besonders schweren Liebeslasten. Es ist eine Last der Liebe, die denen aufgelegt wird. Die letzten beiden Punkte, die sind für uns ein bisschen schwer zu verstehen, weil wir die Kultur nicht so gut kennen. Weil wir solche Leute, die Mose von alters her in den Städten verkünden, weil wir solche Leute nicht mehr kennen. Der Genuss von nicht ausgeblutetem Fleisch und von Tierblut überhaupt. Für die Juden, die mussten ihr Fleisch immer koscher zubereiten. Und eine Sache, die dazugehört, ist, dass man das Tier aufschneidet und ausbluten lässt. Also man schneidet hier die Speiseröhre und die Schlagadern und so durch und hängt es dann auf und lässt es dann ausbluten, damit das ganze Blut rausläuft. Das bedeutet das ausgeblutete Fleisch. Das war für die Juden wichtig. Aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel also bei Noah, da sagt Gott, dass man das nicht machen soll und deswegen halten sie sich so daran. Und das war ihnen sehr wichtig, dass sie sowas gemieden haben. Jetzt haben wir ein Problem, weil bei uns ist es jetzt so, das Fleisch beim Metzger, wenn wir Fleisch kaufen, dann ist es nicht nach jüdischen Vorschriften ausgeblutet. Unser Fleisch ist so nicht. Das so koscher zubereiten, das Fleisch, also ausbluten, wie die das fordern, das ist in Deutschland sogar verboten. Also das darf man gar nicht. Es gibt Ausnahmen, aber ganz selten. Und deswegen, wir können so ein Fleisch heute gar nicht mehr kaufen. Jetzt ist die Frage, haben wir jetzt ein Problem? Also hier steht es ja, wir sollen das machen. Wir dürfen kein nicht ausgeblutetes Fleisch essen. Wisst ihr, und da ist es wichtig, dass wir verstehen, was sind denn diese Forderungen? Warum sind diese Forderungen da? Was ist damit gemeint? Ist es, weil Gott das braucht, dass wir das nicht essen? Und ich hab doch vorhin schon gesagt, sondern schreibe ihnen, dass sie folgende Dinge unterlassen sollen. Denn Gott will es so. Nein, da steht nicht, Gott will es so. Da steht, denn Mose hat von alten Zeiten her in allen Städten solche, die ihn verkündigen. Mose hat solche in allen Städten, denen das sehr wichtig ist, dass man nicht ausgeblutetes Fleisch, dass man sich davon fernhält. Das Tierblut, dass man das meidet, das ist ihnen sehr, sehr wichtig. Und wegen diesen Leuten sollt ihr das meiden. Wisst ihr, ich glaube, meine Überzeugung, wenn man das so liest, ist, dass die Einschränkungen hier deswegen gegeben sind, weil die Gemeinde besteht aus Juden und aus Heiden. Und damit die beiden zusammen an einem Tisch sitzen, muss man aufeinander Rücksicht nehmen. Und da muss man ein paar Dinge beachten, damit die Gemeinde gut zusammenleben kann, gut funktionieren kann. Und damit das geht, müssen die Juden zum Beispiel, von ihnen wird natürlich gefordert, die dürfen nicht pingelig sein. Die dürfen keine Forderungen an die Heiden stellen. Und das steht da oben. Den Nichtjuden dürfen keine Lasten aufgelegt werden. Die Juden dürfen nichts fordern. von den Heidenchristen, also die Judenchristen von den Heidenchristen. Aber gleichzeitig kommt dann unten dieses, wo die Apostel und die Gemeinde sagt, aber wir möchten gerne, dass ihr Heidenchristen, dass ihr Rücksicht nehmt. Ihr seid frei vom Gesetz, aber ihr dürft nicht rücksichtslos auf eure Freiheit pochen, sondern wir erwarten von euch, dass ihr euch in bestimmten Dingen zurückhaltet, damit wir Tischgemeinschaft haben können, damit wir in der Gemeinde sein können und sich alle wohlfühlen können. Ihr müsst das machen, nicht um Gott zu gefallen, sondern ihr macht es aus Liebe. Es ist keine Forderung des Gesetzes für euch, sondern es ist eine Forderung der Liebe für euch. Aus Liebe schränkt ihr euch ein. Wir sind frei, niemand kann uns zwingen. In 1. Korinther Kapitel 8, da spricht Paulus genau davon. Ich habe hier eine Stelle. 1. Korinther 8, Vers 1. Das Problem kommt immer wieder auf, gerade das Problem mit dem Fleisch, vom Götzenmarkt und so, dieses Problem kommt immer wieder auf. Und Paulus schreibt zum Beispiel im Korintherbrief, ich komme zu der Frage, ob man Fleisch von Tieren essen darf, die Götzen geopfert wurde. Gewiss, wir haben alle Erkenntnis, doch Erkenntnis allein lässt uns schnell eingebildet sein. Die Liebe aber baut auf. Ich habe keine Übersetzung gefunden, die das so gemacht hat, wie ich es auswendig gelernt habe. Also ich habe es mal auswendig gelernt und zwar Erkenntnis bläht auf, aber Liebe baut auf. Das ist so ein Merksatz, den wir uns merken müssen. In der Gemeinde gilt Folgendes, Erkenntnis bläht auf, sie macht angeberisch und stolz. Wir werden rücksichtslos, wenn wir einfach nur viel wissen. Wir bekommen einen großen Kopf. Aber die Liebe, die baut den Nächsten auf. Und das ist das Prinzip, nach dem Paulus hier in dieser Frage im Korintherbrief umgeht. Und das ist, glaube ich, auch das Prinzip, nach dem hier in der Apostelgeschichte, auf dem Konzil, die das gesagt haben. Die haben gesagt, meine Lieben, es geht nicht einfach nur um die Wahrheit, sondern es geht darum, den anderen aufzubauen. Wissen und Wahrheit lässt dich schnell eingebildet werden. Du hast das Gefühl, ich weiß was und niemand kann mir was sagen. Aber die Liebe, die wird demütig. Sie sagt, ich weiß was, aber ich passe mich trotzdem an. Ich weiß Dinge, aber ich beschneide mich trotzdem. Stellt euch das vor, zwei Christen. Auf der einen Seite ist der stolze und der kluge Christ. Und der sagt, alles ist mir erlaubt und das ist die Wahrheit. Der hat recht. Und der kann dann kriegerisch seine Rechte durchsetzen. Und er führt seinen Krieg für die Wahrheit. Und in diesem Krieg für die Wahrheit, da kommen viele Menschen unter die Räder. Das tut vielen weh, es gibt viel Verletzung, viel Leid. Aber er kämpft für die Wahrheit. Und wenn du ihn fragst, ist alles, was er sagt, immer richtig. Aber er ist einfach nur stolz. Auf der anderen Seite ist der demütige und der liebevolle Christ. Er kennt auch die Wahrheit. Aber weil er liebevoll ist, hat ihn die Wahrheit nicht zum Angeber gemacht. Sie hat ihn nicht aufgebläht, sondern er benutzt die Wahrheit, um aufzubauen. In Liebe baut er seinen Nächsten auf. Er ist auch bereit, für die Wahrheit zu kämpfen. Aber er macht es nicht auf dem Rücken der anderen, sondern er macht es für die anderen. Sein Kampf für die Wahrheit führt zum Sieg, nicht für ihn, sondern für alle. Sein Kampf für die Wahrheit bringt nicht die anderen unter die Räder, sondern er ist bereit, für das Wohl des Nächsten auf sein Recht zu verzichten. Er kämpft für die anderen. Und wisst ihr, das ist eigentlich, erkennt man das, wenn man in einen Konflikt kommt. Wisst ihr, meistens ist eine oder beide Parteien so, dass sie, ja, alle kämpfen für die Wahrheit. Keiner sagt, ja, wir kämpfen für das Unrecht. Nee, alle kämpfen für Recht und Gerechtigkeit. Aber die Frage ist, wie machen wir das? Machen wir das als aufgebläht Wissende oder machen wir das als Leute, die wissen, aber die lieben, die den Nächsten lieben, die bereit sind, sich einzuschränken, die bereit sind, ihre Rechte abzugeben, bereit sind, sich zu beschneiden, obwohl sie nicht müssten. Sie können das, weil sie kämpfen für den Sieg der Liebe. Wisst ihr, das merkt man bei uns im Leben ganz schnell. Die Wahrheit allein reicht nicht aus. Recht haben ist nicht genug. Erst wenn wir die Wahrheit mit der Liebe zum Nächsten verbinden, dann kämpfen wir in Jesus seinem Namen. Prüf dich selbst, wenn du in einem Konflikt bist, wenn du voller Zorn bist, wenn da Wut ist, wenn du beleidigt bist, wenn du Menschen verletzt, dann vielleicht kämpfst du für die Wahrheit, ja, aber vielleicht kämpfst du nicht für die Liebe. Und wenn du nur für die Wahrheit kämpfst, aber nicht für die Liebe kämpfst, dann kämpfst du nicht für Christus. Wenn damals die Heiden gesagt hätten, wir müssen gar nichts, uns darf keine Lasten aufgelegt werden und sie wären gekommen mit ihrem Fleisch, wie sie wollten, dann wären sie im Recht gewesen. Aber es wäre lieblos gewesen. Es wäre nicht im Sinne Jesu gewesen. Und heute hat sich das natürlich verändert. Es gibt dieses Problem in der Form nicht mehr. Wir kennen nicht mehr die, die ein Problem mit dem Fleisch haben. Mit dem Fleisch, das wir beim Metzger kaufen. Solche Leute gibt es in unseren Reihen gar nicht mehr. Sie sind verschwindend gering. Deswegen ist auch dieses Problem in der Form nicht mehr so gegeben. Aber das Prinzip gilt immer noch. Wir kämpfen für die Liebe. Wir kämpfen nicht allein für die Wahrheit. Und deswegen glaube ich, dass, wenn wir hier zurückgehen, deswegen glaube ich, dass das, was wir hier lesen, die Forderungen, diese vier, die gestellt werden, dass wir sie in diesem Licht anschauen müssen. Wir müssen das Prinzip dahinter verstehen. Es geht darum, seine Rechte aufzugeben für den anderen, dass wir in Liebe uns selbst für den anderen beschneiden. Und Paulus sagt es sogar einmal in einem Brief. Er sagt, meine Lieben, warum streitet ihr miteinander vor Gericht? Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Wisst ihr, was das bedeutet? Wenn ich Recht habe und der andere Unrecht, dann will ich lieber nicht streiten. Lieber verliere ich, obwohl ich Recht habe, damit wir uns nicht streiten. Das ist schon heftig, was Paulus sagt. Natürlich, das hat seine Grenzen. Man muss vorsichtig sein, wie man das jetzt auslebt und so. Aber das ist die Einstellung, die wir als Christen haben sollten. Wir kämpfen für den Sieg der Wahrheit und wir kämpfen für den Sieg der Liebe. Amen. Ja, ich bitte euch aufzustehen. Ich werde gern beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du selbst nicht auf dein Recht bestanden hast. Du hieltest es nicht fest, Gott gleich zu sein, sondern du hast dich entäußert und hast Knechtsgestalt angenommen. Du hast all die Dinge gemacht, die du nicht machen müsstest, für Menschen, die es nicht verdienen, die es nicht mal wollten. Wir wollten dich nicht, wir waren deine Feinde, wir haben dich gehasst. Und du hast uns geliebt und aus Liebe hast du alles aufgegeben und nicht auf dein Recht gepocht. Herr Jesus, und in diesem Geist sind wir getauft. Dein Geist ist unser Geist. Wir leben heute in genau dieser Einstellung. Herr Jesus, du siehst, wie schwer uns das fällt, unser Recht aufzugeben. Wir können das irgendwie gar nicht. Du musst es in uns bewirken. Du musst uns Liebe schenken für unsere Nächsten, dass wir bereit sind, uns selbst völlig aufzugeben und völlig hinzugeben, dass wir für das Wohl und für den Sieg der Gemeinde kämpfen. Bitte segne uns dabei, hilf uns dabei, schenk uns diese Demut, besonders wenn wir viel wissen, schenk uns noch viel mehr Demut, damit wir in Liebe füreinander einstehen. Segne uns, dass wir als Gemeinde, als Gemeinden, dass wir einander so achten. Amen.